Referenten des ersten Abschnittes des Tages hier bitte auf die Bühne zu kommen. Altner, Herr Schubert, Herr Esch, Frau Kaltwasser. Herrn Hüter sehe ich nicht. Ist schon weg. Na gut. Bitte am besten vielleicht hier. Ich stelle die Mikrofone so dar. Und die Möglichkeit ist jetzt, bevor wir in die Pause gehen, nochmals die Fragen, die hochgekommen sind, Kommentare und Ähnliches mehr direkt an die Referenten loszuwerden. Es sind drei Personen, die mit Mikrofonen im Raum stehen. Wenn jemand von Ihnen was fragen möchte oder was sagen möchte, bitte. Oh, Herr Hüter. Dann tun Sie es bitte jetzt. Und sagen Sie auch bitte, an wen die Frage gerichtet ist oder von wem Sie die Antwort haben möchten. Bitte.
Ja, also ich habe eine Frage an den Herrn Altner. Und zwar kam mal so am Rande die Betonung, das könnte daran liegen, dass Sie hochsensibel sind. Ob Sie dazu noch ein, zwei Worte sagen könnten.
Was wollen Sie hören?
Die Langfassung.
Die Langfassung. Wozu? Zum Thema Hochsensibilität?
Gerne.
Vielleicht machen wir das lieber in der Pause.
Oder den Ansatz für einen Forschungshintergrund?
Den Ansatz für den Forschungshintergrund dieser Befragung war tatsächlich, Ressourcen zu identifizieren. Welche Ressourcen haben Lehrer oder kann man Lehrern auch nahebringen, um ihren Hochrisikoberuf ausführen zu können? Möglichst bei guter Gesundheit und fröhlichem Herzen möglichst lange. Das war die Intention. Und Hochsensitivität ist ich lese gerade ein Buch von der Elaine Aron, die dieses Konzept beschreibt. Aber ich glaube, das geht vermutlich über das Interesse der Gruppe hinaus. Das können wir gerne in der Pause vertiefen.
Okay, danke schön. Noch weitere Fragen, bitte.
Die Frage geht an die Frau Kaltwasser. Es betrifft die Lehrerbildung. Sie haben gesagt, dass Sie mit der Lehrerbildung begonnen haben, mit der Ausbildung der Lehrer. Und meine Frage ist, wie sieht jetzt diese Ausbildung aus? Ist das so 8 Einheiten, die Lehrer haben, oder geht das über ein Jahr? Ist das schon auf der Hochschule oder ist das berufsbegleitend bei den Lehrern? Das würde mich interessieren.
Ja, das ist natürlich eine wunderbare Frage, weil ich da ganz viel drüber erzählen kann, was auch noch im Argen liegt, leider. Es ist so, dass ich dieses Programm Achtsame 8 Wochen nicht etwa in Konkurrenz zu einem MBSR-Programm entwickelt habe. Aber die Voraussetzung bei Achtsame 8 Wochen ist ja schon, dass man jeden Tag seine Hausaufgaben macht und mindestens 45 Minuten einem Bodyscan oder Meditation widmet. Und wenn man mit dieser Anforderungen zu Lehrern kommt, dann würden die, glaube ich, gleich am ersten Abend wieder gehen. Und deshalb habe ich dieses Programm entwickelt. Das ist akkreditiert in Hessen. Und Lehrerinnen und Lehrer lernen zunächst überhaupt in ganz kleinen Einheiten zu meditieren, einige wenige Qigong-Übungen zu machen und vor allen Dingen auch jede Woche mit einer anderen Aufgabe in die Schule zu gehen, um zum Beispiel mal zu schauen, wie man in eine bestimmte Klasse geht. Denn wenn man das Gefühl hat, das ist die schlimmste Klasse, die es hier gibt und ich bin verdonnert, in ihr zu unterrichten, ist das etwas ganz anderes, als wenn man sagt, ich gehe jetzt wieder zu meinen Schätzchen. Und einfach mal zu schauen, welche Bewertungen da immer mitspielen, das haben wir ja gehört, ist ganz wichtig. Also, um es ganz kurz zu machen, dieses Programm gibt es und wir haben natürlich im Weiteren, muss jetzt sichergestellt werden, dass natürlich Menschen und Lehrer, die dieses Achtsamkeit in der Schule anleiten, dass die entsprechend ausgebildet sind. Und das ist so ein Herzenswunsch von mir, dass da eigentlich mehr Ressourcen bereitgestellt würden. Ich werde sehr unterstützt, auch von der Kultusbürokratie. Ich bekomme sehr viel ideelle Unterstützung. Aber in Hessen ist die Lehrerfortbildung, wenn die Lehrer mal ausgebildet sind, mehr oder weniger privatisiert. Und die Lehrer, die zu mir kommen, bezahlen auch dafür. Was eigentlich ganz schön ist, in anderen Berufsgruppen ist das ja auch so, aber ich fände es natürlich sehr schön, wenn das institutionalisiert würde und sogar in die Ausbildung in die Ausbildung integriert würde. Die Referendare sind hungrig nach so einer Ausbildung und sie bekommen sie nicht. Stattdessen werden die fachwissenschaftlichen Module erhöht. Und das heißt, wir stehen im Prinzip ganz am Anfang. Und was ich mache, sind erste Tastversuche, aber es ist noch nichts richtig institutionalisiert. Man könnte es auch positiv sagen, wir sind in einer Pionierphase, wo man noch sehr viel gestalten kann.
Dankeschön. Bitte weitere Fragen.
Ja, schönen guten Abend.
Ich
habe nun, genau, also meine Frage richtet sich an alle auf dem Podium, die sich mit Bildung beschäftigt haben, natürlich besonders dadurch an die beiden Herren Professoren und Frau Kaltwasser. Ich bin nun durch alles durchgegangen. Also ich bin ein Kind der Bachelor-Generation, bin gerade in meinem Master und muss sagen, ich frage mich, also ich habe eine Sache kam mir, der als O-Ton durch die Vorträge ging, ein bisschen kontraintuitiv vor. Nämlich die Frage, und das ist die sich an Sie richtet, schießen wir vielleicht mit der Kritik in die richtigen Richtungen, aber treffen die falschen. Wenn ich mich erinnere an meine Bachelorzeit, dann hatten wir eine ganze Reihe wahnsinnig überforderter Kommilitonen aus einer Überforderung heraus, die sich aber nach meiner Beobachtung nicht aus der Uni heraus gespeist hat, sondern daraus, dass sie Erfolgsdruck von außen hatten, durch das Elternhaus, durch irgendwelche gesellschaftlichen Expectations, die an sie herangetragen wurden. Und ich habe eigentlich den Eindruck gehabt, die Universität als solche, als organisationaler Rahmen, geht damit schon ganz gut um. Wenn wir sie intelligenter organisieren, könnte sie mehr von dem kompensieren, was von außen schon an Schwierigkeiten rankommt. Aber treffen wir nicht vielleicht mit der Kritik die Falschen? Ich habe eine sehr schöne Bachelorzeit gehabt und kenne viele Leute, die eine schöne Bachelorzeit hatten und will es nicht an diesem Institutionsgefüge Uni alleine liegen sehen. Das ist ein bisschen kontraintuitiv zu meiner Wahrnehmung. Danke.
An wen ist die Frage?
Ich mache es ganz kurz jetzt nur, weil ich das Thema Bachelor, Master, Bologna gebracht habe. Wunderbar. Wir wollen im Gegenteil natürlich die Studierendenzeit, Studentenzeit weiterhin als schöne Zeit sehen, lernen als etwas. Ja, wir haben mal für die Volkshochschule Nürnberg eine Kampagne gemacht, Daily Brain statt Daily Soap. Also das Lernen wirklich auch als etwas zu sehen, was Spaß machen kann. Also ich kann das nur unterschreiben, ob man die Hochschule, und Sie meinten, das kam bei Ihnen kritisiert, das ist gar nicht mein oder unser Anliegen. Ich bin ja selber nur Dozent, wir sind gerade zertifiziert worden als gesunde Hochschule. Also warum soll man nicht wie jede Institution, wie jeden Betrieb auch, wie die eigene Familie letztendlich auch, warum sollen nicht auch die Hochschulen etwas tun für ihre Mitarbeiter und die Studierenden? Denn ganz ehrlich, der Stress bei den Studierenden und auch für die Mitarbeiter an den Unis ist enorm. Die Ausfallquoten, das sind keine per se schönen Orte für viele Menschen. Für mich war das so, für Sie auch, und das soll auch so bleiben. Wir wollen das gar nicht ändern, wir wollen das nicht kritisieren. Wir wollen auf die Chancen schauen und die Ressourcen, die es uns allen vielleicht ermöglicht, das, was schön ist, noch mehr zu erleben und nicht in der Überforderung möglicherweise schon Strukturen von Burnout oder Ähnlichem zu erleben und nicht mehr gut durchs Studium zu kommen.
Ja, und vielleicht noch ein grundsätzlicher Gedanke, der in dem Zusammenhang wichtig ist. Es sind wahrscheinlich ohnehin nicht die Bildungsinstitutionen, die uns so riesige Schwierigkeiten machen. Das, worüber wir hier reden und was wir uns wünschen, dass Menschen später in der Lage sind, ihr Leben zu gestalten, das sind ja Fähigkeiten, die nennen die Hirnforscher exekutive Frontalhirnfunktionen. Sie hatten es vorhin schon ein bisschen erwähnt, also Fähigkeiten, Handlungen zu planen, Folgen abzuschätzen, ein bisschen Frust auszuhalten, auch mal einen Impuls, der da hochkommt, vorübergehend anzuhalten. Das kann man alles nicht unterrichten, nirgendwo, sondern das lernt man nur durch Erfahrung. Und da muss man fragen, wo sind jetzt die sozialen Erfahrungsräume in unserer Gesellschaft, in denen junge Menschen, diejenigen, die in unsere Gesellschaft hineinwachsen, das lernen können. Und da müssen sie sehr lange nachdenken, bis sie da so eine Einrichtung finden. Es waren mal Großfamilien, in denen das automatisch passiert ist. Die gibt es aber nicht mehr. Und was macht jetzt eine Gesellschaft, die diese Einrichtung, wo die Heranwachsenden ihre eigentlichen sozialen Erfahrungen machen, nämlich wie man in einer Gemeinschaft mit anderen eigentlich sich verhält, wenn die diese Erfahrung nicht mehr machen können. Wenn, um es jetzt mal ganz furchtbar zu sagen, wenn so ein armes Kind auf Gedeih und Verderb den Schrullen und Macken ihres Elternpaares ausgesetzt ist. Ich habe noch gar nicht von Alleinerziehenden gesprochen. Deshalb sagen die Afrikaner, um ein Kind gut großzuziehen, braucht man ein ganzes Dorf. Das heißt, wir bräuchten, wenn wir das irgendwie hinkriegen wollen, müssten wir die Kommune, also die Nachbarschaftsgemeinschaft, plötzlich, also wir müssten versuchen, die zu einem Lernort zu machen. Das heißt, alle Menschen in einer solchen Gemeinschaft müssten sich für die in dieser Gemeinschaft heranwachsenden Kinder in irgendeiner Art und Weise verantwortlich fühlen. Und da sind wir noch grottenweit davon entfernt. Ich kann Ihnen aber sagen, wenn uns das nicht gelingt, dann bekommen wir Kinder, die haben keine richtigen Sozialisationserfahrungen gemacht. Diese Aufgabe kann die Schule auch gar nicht übernehmen, weil die Schule ein viel zu geringer Erfahrungsraum ist. Da sind ja nur Kinder untereinander. Das kann man auch nicht in Peergroups lernen. Dann brauchen sie wirklich richtige, schöne, altersgemischte, im realen Leben existierende Gemeinschaften. Und wenn wir die den Kindern nicht mehr zur Verfügung stellen können, dann kriegen wir Kinder, die haben es nicht gelernt, in Gemeinschaften sich zu bewegen. Und wissen Sie, was die machen? Die gehen dann, weil sie im realen Leben nicht wissen, wie sie es machen sollen, in die virtuellen Welten. Danke.
Na, Frau Kaltwasser, wollte es.
Da stimme ich natürlich zu, aber ich denke, wir haben hier nun mal die Schule und es wäre schon ganz viel gewonnen und das sagen auch ganz viele Lehrerinnen und Lehrer, wenn das Bewusstsein, dass wir solche Erfahrungsräume brauchen, in den Schulen der Gestalt sich manifestieren würde, dass zum Beispiel das Theaterspielen, das kreative Gestalten in so vielen verschiedenen Facetten wieder Platz griffe. Und wenn nicht dieser Optimierungswahn griffe, wo man sozusagen denkt, man kann Qualität erzeugen, wenn man nur noch mehr abfragt. Also ich denke, Sie haben völlig recht, aber man kann schon, denke ich, was in der Schule machen, wenn das Bewusstsein dafür geweckt wird. Und die Eltern sind unglaublich dankbar, wenn in dieser Art und Weise gearbeitet wird.
Aber dann müssten Sie die Schulen und die Kindergärten aufmachen für das, was es draußen im realen Leben wirklich alles zu entdecken und zu gestalten und worum man sich so kümmern kann, gibt. Und Sie müssten im Grunde genommen die auch aufmachen für diejenigen in der Kommune, die irgendwas Besonderes können. Das heißt, Sie müssen die Schule aufbrechen als Treibhaus. Im Augenblick haben wir Schulen, ich sage es nicht so gerne, aber die produzieren EU-genormte oder PISA-geprüfte Gurken und Tomaten. Damit können wir die Zukunft nicht gestalten.
Dankeschön. Bitte weitere Fragen.
Meine Frage richte ich auch an Frau Kaltwasser und Herrn Schubert. Ich bin ganz zwiespältig, wenn ich von Ihren Berichten höre. Also ich versuche mir vorzustellen, ich wäre ein Schulkind, ich bin gezwungen, dahin zu gehen. Ich habe einen Lehrer, den ich vielleicht nicht besonders mag und dann muss ich bei diesem Lehrer mich hinsetzen und ganz entspannt sein und in mich hineinspüren und noch davon erzählen. Also ich kriege das nicht zusammen, Achtsamkeit und den Zwangscharakter der Schule. Und ich weiß, also das kommt mir vor wie Pflichttherapie oder sowas. Und die andere Frage ist, Sie sagen, die Kinder können sich besser konzentrieren, dann machen wir ganz viel Achtsamkeit in der Schule und führen dann G7 ein nächstes Jahr.
Herr Schubert, bitte.
Also, ich fasse es mal zusammen, was Sie da gerade sagen. Das ist keine Gehirnwäsche, was wir machen. Um es mal anders zu formulieren. Jeder Lehrer, jede Institution nimmt Einfluss auf die Kinder und Jugendlichen. Es ist nur die Frage, wie. Und das, was Sie jetzt hier in dem Unterricht vermuten, findet in vielfacher Weise und stärker in ganz anderen Unterrichten statt. Die Demütigung und die Beschämung, das Hervorheben von denjenigen, die sich jetzt vielleicht gerade durch ihre intellektuelle Leistung hervortun und die Abwertung der anderen. Das heißt also, wenn wir so etwas machen, dann hat das natürlich immer auch diesen Charakter der Freiwilligkeit. Glück ist wählbar, Aristoteles. Und es hat den Charakter auch des respektvollen Umgangs. Das heißt also, die Wahrung der notwendigen Distanz. Es muss sich niemand einlassen, der nicht will. Aber er kann sich einlassen. Und je schöner die Einladung ausgesprochen wird, je besser die Ermutigung ist, Herr Hüther, desto größer ist nachher die Inspiration. Und ich denke einfach, das ist damit verknüpft und das, was Jugendliche wollen, ist eine Orientierung. Und sie wollen nicht abgefüllt werden wie Fässer, sondern sie wollen, dass man ihnen die Fackel, in ihnen die Fackel der Erkenntnis zündet. Und genau das passiert in dem einen als auch in dem anderen Fall. Die Zugangswege, die wir für Jugendliche haben, sind ihre Interessen. Ist das Entdecken ihrer Talente, ihrer Begabungen, ihrer Stärken? Ist das Entdecken der Gemeinschaft? Ist das Entdecken ihrer eigenen Visionen? Und da sehe ich noch keine Manipulation, sondern dann machen die sich nur einfach auf das, was in Bildung eigentlich gemeint ist, auf den Weg, nämlich herauszufinden, wie man eine Welt erobert und einen Platz darin findet. Und ich finde, das ist die Hauptaufgabe der Schule. Und wenn das in einem Fach oder in einem Projekt seinen Niederschlag findet, dann darf das nicht von vornherein irgendwo die Skepsis hervorrufen. Die Skepsis, und das zeigt uns ja die Statistik, die macht die Schule, wie sie jetzt ist. Und ich sage, eine andere Schule ist möglich und notwendig.
Dankeschön.
Ich würde gerne noch aus eigener Erfahrung einen kurzen Beitrag dazu einbringen. Manches von dem Gehörten hat mich erinnert an meine eigene Lehrtätigkeit. Ich war über viele Jahre in der Rolle eines Lehrbeauftragten an der Universität Marburg in der Studierendenausbildung für Lehramt tätig. Ich brauchte ganz viel Fantasie, ich war eingekauft in Anführungszeichen als Kommunikationspädagoge und nicht als Psychotherapeut oder ähnliches. Ich brauchte ganz viel Fantasie, um meine Lehrveranstaltungen so zu formulieren, damit sie auch durch alle Gremien kamen, dass der Therapie entlehnte Teil nicht ruchbar wurde. Das funktionierte auch über Mund-zu-Mund-Propaganda. Was ich eigentlich aber jetzt sagen wollte, ist, ich habe unter anderem mit dem AWEM-Test von Uwe Scharschmidt in den Seminaren gearbeitet, wo festgestellt wird, wie es um die psychische Gesundheit einer Person in Stresssituationen, die oder der in Stresssituationen ausgesetzt ist, wie es da bestellt ist. Und das Erschreckende war, dass immer ein relativ hoher Teil der Studierenden bereits in die vierte Kategorie, es gab nur vier, dieses AWEM fielen, und das war die Hochrisikogruppe für psychische Störungen. Und ein guter Teil fiel auch in den von ihm sogenannten S-Typ, den Schon- und Schutztyp der Studierenden. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die ganz offen waren, zumindest größtenteils, für solche Selbstreflexionen, aber hatte dann das Gefühl, jetzt wäre was fällig, jetzt wäre ein Angebot fällig. Und das Angebot kann meines Erachtens nicht darin bestehen, und davon bin ich fest überzeugt, Techniken zu vermitteln, kann sich nicht darin erschöpfen, in ein paar Wochen ein Training nur zu machen. Das müsste ein Angebot sein, was in den Formen und Zeitdimensionen psychischen Prozessen und psychischem Wachstum adäquat ist. Und das sähe ganz anders aus, als ein paar Wochen ein Training zu machen und Skills zu vermitteln.
Danke. Möchte von Ihnen?
Ich kann nur ganz schnell kommentieren, bin genau Ihrer Meinung. Deswegen haben wir in dem von mir erwähnten eben Prozess, uns zertifizieren zu lassen als gesunde Hochschule, die es nur ausdrückt, dass wir genau diesen Weg eigentlich jetzt überhaupt begonnen haben, formal zu gehen und uns bekennen und uns auch daran messen lassen. Also es gibt nicht nur dieses Skills-Training, es gibt jetzt psychosoziale Beratung für Studierende. Wir bieten einen Psychologen an, der jeden Tag in der Woche Sprechstunde hält. Da können die Leute kommen. Und wir haben Strukturen mit ambulanten Netzwerken für Studierende. Wir fangen jetzt ganz neu an mit einer Mitarbeiterberatung, wo auch Psychologen sitzen. Kurzum, ich stimme Ihnen völlig zu. Und genau aus dem Grunde nutzen wir praktisch das Feld, was wir da erzeugen, um genau professionelle Strukturen nachzuhalten.
Herr Schubert, wollten Sie noch? Ja. Ich wollte es nur noch mal ergänzen, weil ich denke, dass das zeigt ja eigentlich, was Sie sagen, dass man schon im Studium diese Haltung entwickeln kann und dann zum Beispiel in der Lehrerausbildung wirklich begleitend, und da gibt es eigentlich nichts derart, und dann für die Lehrer, wenn sie neu anfangen und überfordert sind mit der vollen Stundenzahl. Das heißt, da müsste einfach von der Ausbildung her und von der Kultusbürokratie her müsste diese Möglichkeit geschaffen werden. Was im Augenblick passiert, ist aber, dass diese ganzen psychosozialen Seminare, nenne ich es mal so, gestrichen werden zugunsten von anderen Modulen. Und das finde ich eigentlich ist ein Skandal, und vielleicht ändert sich ja irgendwie was.
Also ich wollte Ihnen auch sagen, recht so. Unser Programm beginnt mittlerweile im Vorschulalter und geht bis zur 12. Klasse im Gymnasium. Dass diese Langzeitwirkung eben nämlich genau erfolgt und dass die Projekte, die die Kinder und Jugendlichen angehen, auch begleitet werden auf die Art und Weise.
Und vielleicht, ich habe das ja vorhin schon ein bisschen angedeutet, noch eine Perspektive aus dem Bereich der Selbstorganisation von lebenden Systemen und damit auch der Beziehungsmuster, die sich in einer Schule ausbilden oder in einer Familie oder in einem Unternehmen. Das gibt da in diesem Bereich der lebenden Systeme so etwas wie einen seltsamen Attraktor, den wir aus der Physik kennen. Und dieser seltsame Attraktor ist der gemeinsame Geist. Also das, was eine Gemeinschaft gemeinsam will. Also wenn eine Fußballmannschaft keinen gemeinsamen Geist hat und nicht weiß, wofür sie eigentlich steht, dann kann sich da auch nichts sortieren in diesem System. Und wenn eine Schule nicht genau weiß, wozu sie eigentlich gut ist, dann kann sich da auch nichts sortieren. Und das heißt, sie können eine bestimmte Form von Beziehungskultur erst dann in einer Schule herausformen, wenn sich etwas Gemeinsames bildet, was man den gemeinsamen Geist nennt. Und da sind wir so schlecht wie nur irgendwas. Wir haben keinen gemeinsamen Geist in diesem System. Wir wissen noch nicht mal genau, wozu diese Bildung überhaupt dienen soll. Wenn man die Schüler fragt, wozu sie in die Schule gehen, sagen sie, weil sie müssen. Und das ist alles so ungünstig. Also, dass man dann, das ist so, als ob sie die ganze Zeit mit Techniken das Auto reparieren und dann setzen sie sich rein und wissen gar nicht, wo sie hinfahren wollen damit. Dann fahren sie irgendwo hin, bis es wieder kaputt geht. Dann kommt wieder ein Reparateur. Und so können wir das noch ewig weitermachen, aber ich glaube, wir haben da einfach keine Zeit mehr dazu. Es wird Zeit, dass wir uns fragen, wozu eigentlich Bildung gut sein soll und was die Schüler tatsächlich in diesen Schulen lernen sollen und wie die Lehrer diese Lernprozesse so begleiten, dass hinten welche rauskommen, die sich alleine selbstverantwortlich in ihrem Leben zurechtfinden. Das ist, glaube ich, das eigentliche Ziel von Bildung und das verfehlen wir also um Dimensionen im Augenblick. Und dann können sie innerhalb des Systems machen, was sie wollen. Das wird sich immer wieder selbst organisiert an dem ausrichten, was Schule im Augenblick ist, nämlich eine Erbsensortieranlage, wo es um die guten Zensuren geht. Und wer die kriegt, kommt oben durch und wer unten durchfällt, hat es eben nicht gepackt. Und da haben wir früher gesagt, das lag an den genetischen Programmen. So. Das können Dankeschön. Wir noch ewig so weitermachen.
Bitte sehr.
Ja, vielen Dank. Ich würde gerne noch einen Satz dazu sagen. Und zugleich ist es möglich, episodisch hier und da, dass in Schule, auch in der Schule und in der Hochschule, bedeutsame Begegnungen stattfinden, wo Resonanz entstehen kann und wo man sich gegenseitig unterstützt und als Mensch begegnet. Und das müssen wir fördern. Das sind die Kondensationspünktchen, die wir kultivieren wollen. Und ich glaube, dafür sitzen wir hier, oder?
Bitte.
Ich hätte eine Frage an Herrn Professor Hüther im Wesentlichen. Ich wollte jetzt noch mal von den Erbsen auf die Meditation kommen. Gautama Buddha hat ja den mittleren Weg als wesentliche Möglichkeit gegen Stress, aber auch gegen Übersteigerung ins Positive gelehrt. Und meine Frage an Sie, Herr Hüther, ist, Sie hatten ja die Leidenschaft in den Mittelpunkt gestellt. Einem ordentlichen Buddhisten dreht sich ja erstmal der Magen um, weil er nun gelernt hat, er soll nicht leidenschaftlich sein. Und deswegen würde ich Sie mal bitten, auf dieses scheinbare Paradoxon einzugehen. Vielen Dank.
Das ist relativ schnell gemacht. Der Gauda hatte damals schon in einer Welt gelebt, in der die meisten Menschen leidenschaftlich mit leidenschaftlich bestimmte Ersatzbefriedigungen verfolgt haben. Schon damals ging es um die Anhäufung von Besitztümern, schon damals ging es um Macht und Einfluss. Und in einer Welt, in der so viele leidenschaftlich unterwegs sind, um sich etwas für sich selbst anzueignen, würde ich auch sagen, da ist schon besser, man lässt die Leidenschaft. Und wenn das dann auch noch so weit kommt, wie wir das im letzten Jahrhundert gesehen haben, dass da so eine ganze große Gemeinschaft sich auf den Weg macht mit sehr viel Leidenschaft, um den Rest der Welt zu erobern, würde ich sagen, da haben wir nun genug gelernt über Leidenschaft. Die Leidenschaft, die ich meine, ist eine Leidenschaft, die für die Potenzialentfaltung notwendig ist. Und Potenzialentfaltung, und das würde ich Ihnen einfach so gerne in einer Deutlichkeit mitteilen, dass Sie es nie wieder vergessen, Potenzialentfaltung geht nicht allein. Potenzialentfaltung heißt, Sie brauchen immer andere. Wenn Sie Ihre Leidenschaft auf Kosten von irgendjemand umsetzen, dann sind Sie kein Potenzialentfalter und dann ist diese Leidenschaft, die Sie verfolgen, irgendwie ein Problem, mit dem Sie unterwegs sind. Und deshalb müssten wir uns fragen, wie schaffen wir Bedingungen, dass Menschen von früh auf und von klein auf lernen, wie toll das ist, wenn sie gemeinsam mit anderen für etwas unterwegs sind, was allen anderen dient. So rum. Und diese Erfahrung haben Kinder kaum noch. Sie machen immer die Erfahrung, dass sie leidenschaftlich auf Kosten von anderen gucken, dass sie das größte Stück vom Kuchen abbekommen. Und das, dafür kann man sich sehr begeistern. Da geht die Düngergießkanne in einer Tour an und dann wird man irgendwas, zum Beispiel ein großartiger Leistungssportler oder ein Fachidiot. Aber, und das wird durch Konkurrenz natürlich auch noch mordsmäßig angeheizt. Und was wir aber alle wissen, ist, dass das nicht geht, wenn das ein Organismus wäre, diese menschliche Gemeinschaft, die ja eigentlich irgendwann mal sowas wie eine individualisierte Gemeinschaft werden müsste, dann ist das, wenn man leidenschaftlich dann eine Leber wird oder leidenschaftlich eine Lunge oder leidenschaftlich einen Arm, dann wäre das absurd, wenn sich jetzt die Leber mit der Lunge darüber streiten würde, wer der Beste ist. Dort hört das Konkurrenzmodell auf und da merken Sie, das kann nur leidenschaftlich gut gehen, wenn die Leber lernt, mit der Lunge gemeinsam dafür zu sorgen, dass der Organismus gesund bleibt. Und deshalb ist dieser Einwand vollkommen richtig, den Sie bringen. Das richtige wissenschaftliche Wort, das für Leidenschaft heißt ja auch, und für Begeisterung heißt ja auch anders, das heißt Kohärenz. Und Sie sind nicht in Kohärenz, wenn Sie mit anderen in Inkohärenz sind. Und damit ist die Sache relativ einfach. Aber Kohärenz ist natürlich aus solchen Vorträgen nicht so ein Knaller. Also man muss auch ab und zu Worte finden, die dazu führen, dass die Menschen erstmal prinzipiell verstehen, worum es geht. Und wenn wir uns dann noch verständigen können, dass Begeisterung und Leidenschaft nicht die ganz richtigen Worte sind, sondern dass es um Kohärenz geht, dann sind wir wieder beim alten Buddha und dessen Erkenntnis. Denn darum hat er ja gekämpft, dass man kohärent wird mit der Welt. Aber eben, ich würde sagen, ein bisschen Leidenschaft wäre schon ganz gut dabei.
Dankeschön. Noch zwei letzte Fragen, weil der Imbiss wird langsam aufgetragen. Ich sehe Sie gerade mit dem Mikrofon stehen.
Ich habe eine Frage an Herrn Esch. Sie haben ja nun dargestellt, wie erfolgreich Ihr Programm ist. Das ist für uns alle sehr schön zu hören. Auf der anderen Seite würde ich sagen, glauben wir Ihnen das auf der Stelle, sonst wären wir ja alle nicht hier. Meine Frage ist, was machen Sie mit Studierenden, die, sagen wir mal, sehr meditationfern leben, Geisteswissenschaftlern, Politologen, Soziologen und so weiter, Historikern, die davon vielleicht nicht so viel hören wollen? Wie bringen Sie da diese Studenten dazu, mit ihnen derartige Übungen zu machen? Und die andere Frage, die ich habe, wie genau sieht denn das Programm aus, das Sie entwickelt haben? Was machen Sie denn konkret?
Okay, wie das Programm aussieht, das würde den Rahmen jetzt etwas sprengen, aber ich sage hier mal ganz kurz, und das ist vielleicht auch schon die Antwort auf die erste Frage. Also erstens, ich bin der Letzte, der behauptet, dass wir jetzt irgendwie die Welt neu erfinden. Und das ist auch jetzt nicht irgendwie was furchtbar Neues, denn wir hören ja das, was wir hören. Am Ende ist es die Begeisterung, am Ende ist es die Frage, bin ich Teil von dem? Also das ist eine Möglichkeit, mal anzufangen und zu messen. Und wenn jemand das besser macht, bitte sofort. Also ich bin ein lernendes System. Wir alle sind lernende Systeme. Das Zweite ist zu den Inhalten. Also deswegen nennen wir es auch Mind-Body-medizinische Stressreduktion, um es nicht achtsamkeitsbasiert zu nennen, weil achtsamkeitbasiert schon bei vielen eine bestimmte Assoziation weckt, um auf der Matte jeden Tag 45 Minuten üben. Wir wissen aus der Erfahrung, wir haben zum Beispiel das mal im Altersheim hier in Berlin gemacht, das ist für viele Leute eine große Herausforderung. Um es mal ganz klar zu sagen, ich nenne das zum Beispiel erstmal nur innere Einkehr oder Innehalten, dieses Element Entspannung. Und wenn da jemand 1-2 Minuten einfach nur mal beim Atem sein kann oder mit dem Zwerchfell atmet, so fangen wir an. Das heißt, wir bauen nicht groß auf, dass wir Meditation lehren, sondern wir holen die Leute erstmal da ab, wo sie sind. Wie geht das ganz konkret? Ich mache es vielleicht ganz kurz nur. Wir haben am Anfang, sprechen wir darüber, was Stress ist. dass Stress biologisch sinnvoll ist, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, aber bitteschön nicht am falschen Ort und zur falschen Zeit. Zu viel ist zu viel, zu wenig ist zu wenig. Wir sprechen über die biologische Bedeutung von Stress und dem Gegenteil, nämlich der Entspannungs- oder Entspannungsantwort, was wir für physiologische Potenziale haben zur Stressreduktion. Nach dem Einführen von Entspannung, innere Einkehr, wie auch immer Sie das nennen wollen, kommen Elemente der Bewegung, auch Sport zum Stressabbau, ja, auch ganz einfach. Dann kommen Elemente der Ernährung, achtsames Essen, Genuss, aber auch stressreduzierende Ernährung. Dann kommt ein relativ großer Block über kognitiven Umgang mit Stresssituationen, Automatismen, wie kann ich Stresssituationen umdeuten, wie gerate ich immer in die Stressfalle hinein und wie kann ich da rauskommen. Und am Ende konservieren wir das sozusagen durch Rückfallprävention und Selbsthilfestrategien. Das Ganze macht dann ein Programm von 8 Wochen aus und das ist ein Trainingsprogramm, da wird gelernt und jeder sucht sich aus dem Baukasten das raus, was am besten resoniert und funktioniert. Und Ihr Hinweis, so nach dem Motto, naja, die Geisteswissenschaftler, die sozusagen noch nicht da affin sind, machen da doch bestimmt nicht mit oder die haben Schwierigkeiten oder die laufen alle weg. Meine Erfahrung, das stimmt nicht. Meine Erfahrung ist, es ist eine Frage des, wenn man so will, des Feldes, was man gemeinsam erzeugt. Das ist auch eine Frage des Kursleiters, auch eine Frage der Ansprache. Das geht eben nicht darum, Weltanschauungen oder eine Schablone zu vermitteln, sondern es geht darum zu gucken, was können wir gemeinsam auf dem Kontinuum zwischen krank und gesund ein paar Millimeter laufen. Und wenn jemand zum ersten Mal in dem Kurs durch die Erfahrung, nämlich die Erfahrung macht, dass es ihm oder ihr was bringt, dann ist es egal, ob ich Geisteswissenschaftler, Naturwissenschaftler oder Kind oder Erwachsener bin. Das ist eine Frage der Erfahrung. Und es funktioniert. Das ist meine Erfahrung.
Dankeschön. Ich gucke jetzt auf die letzte Frage. Sie waren, ja bitte. Ja.
Ich würde gerne bei aller Euphorie für die achtsamkeitsbasierte Weiterbildung von Lehrern noch einen kleinen Kommentar machen und auch kombinieren mit einer Frage an den Herrn Fritz Schubert. Man kann nicht aus jedem Lehrer einen guten Lehrer machen. Das klingt jetzt banal, aber es gibt auch Untersuchungen darüber. Ich bin selber Arzt, habe auch viele Lehrer als Patienten. Es gibt auch Untersuchungen, die zeigen, dass Lehrer mit Burnout sich signifikant unterscheiden von anderen Menschen mit Burnout. Normalerweise sind das die Overperformer und bei Lehrern sind es häufig die Underperformer. Hallo? Ah ja. Da ist ein Lehrer am Schaltpult. Das heißt zum Teil diejenigen, die vielleicht gar nicht hätten Lehrer werden sollen. Und es hat ja auch so ein bisschen die Ergebnisse von Nils Altner gezeigt. Wenn man jetzt dieser Gruppe, die jetzt sehr viel krank war, wenn man mit denen eine achtsamkeitsbasiertes Training gemacht hat, ich würde bezweifeln, dass aus diesen Lehrern gute Lehrer geworden wären. Ist jetzt ein bisschen provokant, aber ich freue mich auf Ihre Antwort, Herr Fritz Schubert.
Ja, also zunächst einmal ist die Frage natürlich, was machen Lehrer? Unterrichten sie Fächer oder unterrichten sie Menschen? Das ist so das Erste, was man mal so klären muss. Und jemand, der sein Fach unterrichten will, der wird wahrscheinlich, und da haben wir ja ganz schnell die Stressoren auf dem Plan, der wird natürlich dann auch sehr viel Stress empfinden, weil er merkt einfach, er kommt ja gar nicht bei den Schülern an. Prinzipiell sage ich, schließt sich ja nahtlos an, was hier schon dauernd gesagt wird, die Begeisterung zu wecken. Wir hatten Lehrer in unseren Kursen, die zum Teil an die 60 Jahre alt waren und die gesagt haben, die Veränderung vom Fehlerfahnder zum Schatzsucher hat ihnen so viel gegeben, dass sie sich auf den Weg machen wollen, auch das weiter zu pflegen. Das heißt also, es ist nie zu spät, in dem Zusammenhang für sich etwas zu erkennen, was eigentlich mal der Wunsch war, der dahinter stand. Und natürlich gibt es viele Menschen, die aus verkehrten Motiven das Verkehrte tun. Das ist doch ganz klar. Und das ist nicht nur bei den Lehrern so, sondern das ist in den anderen Berufsgruppen auch so. Aber ich bin der Meinung, dass wenn man sich auf die Motivsuche macht, dass man durchaus in der Lage ist, es dauert ein bisschen länger, Haltungen und Einstellungen zu verändern, aber prinzipiell ist es möglich, das zu erkennen, was einem wirklich wichtig ist. Und es ist möglich, eigentlich auch einen anderen Weg einzugehen, als nur die ausgetretenen pädagogischen Pfade zu gehen. Und es ist möglich, es gibt genug Beispiele, die das aufzeigen, für sich etwas Neues zu entdecken und das, was Gerald Hüther gesagt hat, nämlich vielleicht neue Autobahnen zu entwickeln, dass das möglich ist. Und das geht auch noch in einem Alter, von dem wir nicht mehr glauben würden, dass Menschen noch lernen könnten. Ich bin der Meinung, Menschen können Haltungen und Einstellungen lernen, solange sie atmen.
Dankeschön.